liebe Studis, und hallo, fast hätte ich es vergessen, dass wir ja mit einem Kapitel fertig sind und dass deswegen eine Rückblickfolge dran ist. Das fiel mir dann gestern irgendwann ein. Dann dachte ich, okay, jetzt habe ich gerade Zeit, dann reden wir über Kapitel 7, lineare Gleichungssysteme. Ich freue mich immer total, wenn dieses Thema kommt, weil es erstens so konkret ist und man so viele Anwendungen sieht. Klar, wir kennen das schon aus der Schule und wir haben ja auch in der Vorlesung immer wieder Fragen gehabt, bei denen wir dann bei linearen Gleichungssystemen gelandet sind und bisher mussten wir die zu Fuß lösen oder wenn wir es anders gemacht haben und eine Begründung notwendig war, dann mussten wir da halt noch irgendwas zu schreiben. Das Gute ist, dass wir auf dem Schmierzettel ja schon immer unsere Lieblingsmethode verwenden konnten und jetzt kam der systematische Zugang und wir haben das mit der Theorie verknüpft, die wir schon haben. Ich freue mich immer sehr, wenn das passiert, das ist eins meiner Lieblingskapitel. Und los geht's damit, dass man die normale Schreibweise für ein lineares Gleichungssystem übersetzt in eine Schreibweise, wo man einen Variablenvektor hat, den mit einer Koeffizientenmatrix multipliziert und dann einen Ergebnisvektor erhält. Das haben wir am Anfang also besprochen, wie das geht, wie kommt man vom Gleichungssystem zur Matrizenschreibweise und wieder zurück. Dann haben wir Wörter für die ganzen Sachen festgelegt und haben besprochen, was es bedeutet, eine Lösung zu sein. Wir haben darüber gesprochen, warum man sich auf quadratische Koeffizientenmatrizen beschränken kann, warum das nichts macht und man alle Fälle darauf irgendwie zurückführen kann. Naja, und dann geht's los. Erste Frage, wann ist sowas lösbar? Zweite Frage, wenn es lösbar ist, wie viele Lösungen gibt es dann? Wann ist das wichtig? Und was machen wir, wenn wir die konkret ausrechnen wollen? Na, und das Lemma 7.1 sagt uns erstmal, wann die Lösungsmenge nicht leer ist. Nämlich genau dann, wenn der Ergebnisvektor im Zeilenraum der Koeffizientenmatrix liegt. Oder in anderen Worten, man findet eine Lösung für das lineare Gleichungssystem genau dann, wenn es möglich ist, den Ergebnisvektor als Linearkombination in der Menge der Zeilenvektoren der Matrix, also der Koeffizientenmatrix, darzustellen. Und das rechnet man irgendwie nach. Dann haben wir noch eine Methode kennengelernt, die mit dem sogenannten homogenen linearen Gleichungssystem zu tun hat. Beim homogenen linearen Gleichungssystem, dann nehmen wir einfach das ursprüngliche System und wir ersetzen den Ergebnisvektor durch den Nullvektor. Der Charme daran ist, dass dieses Gleichungssystem immer lösbar ist. Denn wenn der Nullvektor am Ende rauskommt, dann kann ich ja immer eine Lösung finden, indem ich einfach den Nullvektor nehme. Der Nullvektor multipliziert mit irgendeiner Matrix ergibt immer den Nullvektor. Wenn das geht und die Größen passen und so und die ganzen Multiplikationen definiert sind, bla bla bla. Okay, das heißt also, dass wir da ein Gleichungssystem haben, für das es immer eine Lösung gibt. Und dann haben wir uns überlegt, in Satz 7.2, dass in dem Fall die Lösungsmenge für das Gleichungssystem ein Teilraum ist des dazugehörigen Vektorraums K hoch n, wobei n die Größe der Koeffizientenmatrix angibt. Super, da können wir also die Theorie von Vektorräumen und von linearen Abbildungen und diesem ganzen Kram draufwerfen. Und das haben wir dann sehr erfolgreich getan und haben herausgefunden, wie man sozusagen die Größe der Lösungsmenge in dem Fall bestimmen kann. Also wie man darüber sprechen kann, wie viele Lösungen es gibt. Wundervoll. Und dann kommt Satz 7.3, der uns sagt, wie man bei einem allgemeinen Gleichungssystem die Lösungsmenge bestimmen kann, indem man mit einer sogenannten speziellen Lösung anfängt, also irgendeiner Lösung für das Originalsystem, und dann die komplette Lösungsmenge für das homogene Gleichungssystem bestimmt. Und dann kriegt man die komplette Lösungsmenge, indem man die eine spezielle Lösung nimmt und dann den Lösungsraum des homogenen Systems dazu addiert, im Sinne eines verschobenen Teilraums. Und schwupp, fertig ist die Lösungsmenge. Das steht in Satz 7.3. Ich möchte nochmal betonen, dass diese Idee mit dem homogenen Gleichungssystem ist, dass wir einen Teilraum bekommen von K hoch n als Lösungsmenge. Teilräume haben eine Dimension und das gibt uns ein Gefühl dafür, wie groß die Lösungsmenge ist. Manchmal haben wir nur eine eindeutige Lösung. Das heißt, dann hätten wir auch für das homogene Gleichungssystem nur genau eine Lösung, nämlich nur den Nullvektor. Da hätte dann der Lösungsraum Dimension 0. Und dann wissen wir, dass das Originalsystem eben auch genau eine Lösung hat. Und je mehr Lösungen wir haben für das homogene System, desto mehr Lösungen haben wir auch, gegebenenfalls, wenn es überhaupt eine gibt, für das Originalsystem. Es lohnt sich also immer, den Rang der Koeffizientenmatrix zu bestimmen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie groß die Lösungsmenge ist. Das Thema kommt gleich nochmal wieder. Rang der Koeffizientenmatrix. Wir haben uns Beispiele angeschaut und sind dann genau zu diesem Thema gekommen. erweiterte Koeffizientenmatrix, sprich, wir schreiben den Ergebnisvektor noch unten mit dazu. Und wir haben ja schon gesehen, dass wir Lösungen haben, genau dann, wenn der Ergebnisvektor im Zeilenraum der Koeffizientenmatrix liegt. Und das bedeutet dann genau, dass der Rang sich nicht verändert. Es ist egal, ob wir die Koeffizientenmatrix angucken oder die erweiterte. Der Rang verändert sich nicht, genau dann, wenn der hinzugefügte Vektor unten schon in dem Zeilenraum der Matrix lag. Und so kommen wir dann zu Satz 7.4. Wenn die beiden Matrizen, die ursprüngliche und die erweiterte, den gleichen Rang haben, dann gibt es eine Lösung. Und zwar auch genau dann. Und dann können wir noch was darüber sagen, wann es genau eine Lösung gibt. Nämlich genau dann, wenn die Koeffizientenmatrix vollen Rang hat. Und das führt uns dann in Korollar 7.5 dazu, dass wir mit so einer Fallunterscheidung reinlaufen können in die Situation. Wir haben also unser LGS mit der ganzen Notation und dann geht's los. Erster Fall, die Koeffizientenmatrix hat vollen Rang und wir wissen ja, wie man den Rang von Matrizen bestimmen kann. Super, dann wissen wir, es gibt genau eine Lösung und in unserem Verfahren kommen wir dann auch ganz leicht drauf, wie man die Lösung findet. Wundervoll. Zweite Möglichkeit, die Koeffizientenmatrix hat nicht vollen Rang und dann gibt es zwei Subfälle, nämlich den Fall einer leeren Lösungsmenge oder den Fall von mehreren Lösungen. Eine leere Lösungsmenge kommt raus, wenn der Ergebnisvektor nicht im Zeilenraum der Matrix liegt oder in anderen Worten, wenn die Ränge der Koeffizientenmatrix und der erweiterten Koeffizientenmatrix sich unterscheiden. Es lohnt sich also auch da wieder, Ränge von Matrizen auszurechnen. Und in dem anderen Fall, wo der Rang nicht voll ist, aber sich eben auch nicht verändert, wenn wir den Ergebnisvektor mit dazu nehmen, da haben wir mehrere Lösungen. Und das ist der Fall, der manchmal beim Rechnen dann so ein bisschen knifflig wird, wie genau schreibt man die Lösungsmenge hin. Aber das üben wir ja. Dafür sind wir da. Und dann kommt Beispiel 7.6, wo wir sehen, dass es irgendwie die Lage erleichtert, wenn wir die Matrix umformen in Dreiecksform. Unsere Koeffizientenmatrix, weil wir nämlich dann den Rang bestimmen können und dann können wir sehen, wie viele Lösungen es gibt. Und das führt zum Verfahren in Satz 7.8. Das ist das sogenannte Gaußsche Eliminationsverfahren. Wir überlegen uns vorher noch, warum das funktioniert, indem wir uns einmal kurz klar machen, dass die Lösungsmenge für ein Gleichungssystem sich nicht verändert, wenn man beide Seiten der Matrixgleichung mit einer invertierbaren Matrix multipliziert, von rechts. Und das wenden wir dann an für Tausch- und Additionsmatrizen, denn das sind ja die Matrizen, die wir typischerweise verwenden, um eine Matrix umzuformen, sodass die hinterher Dreiecks- oder Stufenform hat und wir den Rang gut ablesen können. Na, und daher kommt dann auch das Verfahren. Wir haben unser Gleichungssystem und wir wollen gucken, ob es lösbar ist und falls ja, wollen wir die Lösungsmenge auch gerne bestimmen. Also schreiben wir das ganze Zeug hin, formen die erweiterte Koeffizientenmatrix um, solange bis Stufenform rauskommt. Dann gucken wir uns die Ränge der ursprünglichen und der erweiterten Koeffizientenmatrix an. Das können wir dann alles innerhalb dieser einen erweiterten Matrix ablesen und können dann mit Hilfe des Korollars, über das wir vorhin gesprochen haben, sofort sehen, was da los ist. Und im Beispiel 7.9, wo wir verschiedene Situationen gesehen haben, was da passieren kann, da haben wir das dann auch immer bis zum Ende ausgeixt und haben wirklich Lösungen hingeschrieben. Manchmal waren das eindeutige Lösungen, manchmal haben wir gesehen, ach, die Lösungsmenge ist leer, okay, gut zu wissen. Manchmal haben wir gesehen, es gibt mehrere Lösungen und dann gibt es auch mehrere Möglichkeiten, wie man die Lösungsmenge bestimmen kann. Das haben wir alles in Beispiel 7.9 besprochen. Wir haben sogar eine Variante gehabt mit einem Parameter, von dem das noch irgendwie abhing. Und da höre ich auf zu reden, denn ich könnte jetzt zu diesen ganzen Beispielen noch was sagen, aber das sollte ich vielleicht gar nicht tun. Es könnte ja sein, dass manche von diesen Fällen für Sie total klar sind, total einfach. Und dann lohnt sich gar nicht, dass ich da jetzt noch ganz viel zu erzähle. Viel wichtiger ist ja, dass Sie beim Üben merken, ah, okay, mit dem und dem und dem Fall komme ich klar, kann ich rechnen, kann ich begründen, kein Problem. Ah, und dann ist hier dieser eine Fall, den ich ein bisschen knifflig finde. Da finde ich die Begründung schwierig oder ich weiß nicht, wie ich anfangen soll oder ich weiß nicht, wie ich die Behauptung ordentlich hinschreiben soll. Okay, und in dem Moment, wo Sie das merken, da kann ich dann wieder ins Spiel kommen und mithelfen, indem ich mir zum Beispiel noch mehr Aufgaben für Sie überlege, noch mehr Beispiele, vielleicht auch noch mehr, ich sag mal, gemeine Beispiele, bei denen komische Dinge passieren, damit sie üben können, mit diesen komischen Dingen umzugehen. Ich hoffe, das ergibt Sinn. Aber da müssten Sie mir dann Bescheid sagen. Also, ich hoffe, dass das hilfreich war, sich nochmal in der Zusammenfassung anzuhören, was da los ist. Ich hoffe, dass die Beispiele in der Vorlesung hilfreich waren. Das sind ja sehr viele in diesem kleinen Kapitel. Und ich hoffe, dass die Übungsaufgaben, die jetzt kommen, ihnen dabei helfen, das alles noch weiter zu verdauen und zu üben und so. Okay, letzter kleiner Kommentar. Da sie ja häufig schon Teile des Skripts haben, bevor wir da sind, jedenfalls in der Kurzfassung, möchte ich Ihnen mal was zum Ausprobieren ans Herz legen. Schauen Sie doch mal, ob sich was, also vielleicht machen Sie das schon, aber falls nicht, dann ist hier so ein Vorschlag. Gucken Sie doch mal, ob sich was verändert, wenn Sie sich immer vor der Vorlesung, direkt davor oder am Abend davor oder wie auch immer, morgens beim Frühstück, wenn Sie sich schon mal angucken, was die nächsten paar Seiten so bringen. Jetzt zum Beispiel sind wir ja am Anfang von Kapitel 8. Gucken Sie doch mal, was passiert, wenn Sie vor der nächsten Vorlesung sich die ersten paar Seiten von Kapitel 8 mal anschauen im Kurzskript. Nochmal wiederholen, was haben wir da jetzt für neue Begriffe gesehen am Ende der letzten Vorlesung? Kommt da irgendwo vielleicht ein ausführlicheres Beispiel? Dann können Sie sich das schon mal angucken. Schon mal überlegen, haben Sie das irgendwo schon mal gesehen? Ah, was machen wir denn da? Was für neue Begriffe kommen? Was machen wir da für Rechnungen? Worum geht es eigentlich? Denn, ja, ich möchte nicht so viel verraten, aber wir haben ja bald diesen Workshop Lernen für Faule, die Mathe-Edition. Und eine Sache, die ich möglicherweise jetzt schon gelernt habe, aber wo ich auf jeden Fall meinen Kollegen dann nochmal fragen möchte, ist, Vorbereitung ist anscheinend besser als Nachbereitung. Wenn Sie das also noch nicht gemacht haben, dann probieren Sie es doch mal aus. Gucken Sie doch mal, ob sich was verändert, ob Sie mehr aus der Vorlesung mitnehmen und sich Sachen besser merken können, wenn Sie nicht unvorbereitet da sitzen und sich spontan berieseln lassen und sich freuen über die Sachen, die passieren und das dann vielleicht danach noch ein bisschen nachbearbeiten in Ihrem persönlichen Skript, sondern wenn Sie vorher schon mal drauf gucken. Und wie immer bin ich natürlich gespannt auf Ihre Erfahrungen. Bis dann!